Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Steffen Brack und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak.
Das letzte Buch der Bibel ist bei uns an der Reihe, das Buch der Offenbarung. In Kapitel 1 geht es diesmal um die Verse 14 bis 20. Ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Herzlich willkommen. Und gleich geht's auch schon los. Viel Freude Ihnen beim Zuhören. Johannes, er war einer der Weggefährten des Jesus von Nazareth. Er wird von der römischen Weltmacht gefangen gehalten, und zwar auf der Mittelmeerinsel Patmos. Denn die gute Nachricht von Jesus Christus, die Johannes verkündet, steht im absoluten Gegensatz zum boomenden Kaiserkult im ersten nachchristlichen Jahrhundert. Doch Jesus hat seinen geliebten Nachfolger Johannes nicht vergessen. Und so offenbart Jesus ihm, was bald geschehen muss. Zuerst hört Johannes eine unfassbar laute Stimme. Danach sieht er sieben goldene Leuchter. Und in der Mitte der sieben Leuchter steht eine Gestalt. Die sieht aus wie ein Mensch. So hören wir es im Buch der Offenbarung, Kapitel 1, Vers 13. Wen erblickt Johannes hier? Das werden wir in den folgenden Versen erfahren. Hier zunächst die Verse 14 und 15. Sein Haupt aber und sein Haar war weiß wie weiße Wolle, wie der Schnee, und seine Augen wie eine Feuerflamme und seine Füße wie Golderz, das im Ofen glüht, und seine Stimme wie großes Wasserrauschen. Johannes beschreibt hier nach wie vor die Gestalt aus Vers 13. Also die Gestalt, die inmitten der sieben Leuchter steht. Dieses Wesen, das einem Menschen bzw. einem Menschensohn gleicht und zugleich doch so völlig anders ist. In Vers 13 beschrieb Johannes diese Person zwischen den sieben Leuchtern zunächst einmal als eine Gestalt, die sehr an einen Hohenpriester Israels erinnerte. Die zentrale Aufgabe des Hohenpriesters war, das Volk Israel mit Gott zu versöhnen. Daneben hatten die Priester natürlich auch die Aufgabe, das Volk die Gebote Gottes zu lehren. Doch was der altgewordene Jesus-Nachfolger Johannes nun in Vers 14 und 15 beschreibt, das geht über diese üblichen Aufgaben eines Hohenpriesters hinaus. Denn was wir nun hören, betont sehr stark die richterlichen Eigenschaften der Person, die sich Johannes hier zeigt. Johannes schreibt in Vers 14, sein Haupt aber und sein Haar war weiß wie weiße Wolle, wie der Schnee. Ganz ähnlich hat sich Gott selbst dem Propheten Daniel offenbart. In dieser Vision an Daniel tritt Gott als der oberste Richter auf, der die widergöttlichen Mächte allesamt richtet. Die Figur, die Johannes hier in seiner Vision erblickt, zeigt ganz ähnliche Erkennungsmerkmale. Ein weißes Haupt und weißes Haar. Weiß wie Wolle, weiß wie Schnee. Dieses extrem helle Weiß steht für den Lichtglanz himmlischer Wesen. Wer sich schon einmal an einem sonnigen Wintertag in einer verschneiten Landschaft aufgehalten hat, ohne Sonnenbrille, der weiß, Schnee reflektiert das Sonnenlicht extrem hell. So hell, dass es wehtut in den Augen. Die Gestalt zwischen den Leuchtern leuchtet offenbar noch heller. Das Wesen, das Johannes erblickt, gleicht also in gewisser Weise Gott selbst, der zum Gericht erscheint, zum Gericht über alle Welt. Die erblickte Gestalt tritt offensichtlich als Richter auf. Dieser Eindruck verstärkt sich noch durch die nächsten Worte aus den Versen 14 und 15. Seine Augen waren wie eine Feuerflamme und seine Füße wie Golderz, das im Ofen glüht. Feuer ist in der Bibel sehr häufig eine bildhafte Umschreibung für das Gericht Gottes. So auch hier. Im Verlauf des Buches der Offenbarung werden uns die Augen wie eine Feuerflamme und die Füße gleich glühendem Erz wieder begegnen. Und in den jeweiligen Zusammenhängen wird klar, es geht hier um den alles durchleuchtenden Blick des Richters, dem nichts entgeht. Und es geht um die richtende Glut des Herrn der Herren, der seinen Fuß auf den besiegten Feind setzt. Von der unwiderstehlichen Macht der Gestalt, die Johannes sieht, zeugt auch der Abschluss von Vers 15. Da heißt es nach der Elberfelder Bibel, Seine Stimme war wie das Rauschen vieler Wasser. Ähnlich beschreibt der Prophet Hesekiel die Stimme Gottes, der sich ihm in Visionen offenbart hatte. Diese Stimme ist dermaßen mächtig, dagegen kommt keine Stimme irgendeines Menschen an. Alle menschlichen Rechtfertigungsversuche werden vor der Stimme dieses Richters verstummen. Diese Stimme hat das letzte Wort und sie spricht ein gerechtes Urteil. Noch schreibt Johannes nichts davon, wer diese priesterliche und richterliche Gestalt denn ist. Und ich meine, wir können davon ausgehen, dass er selbst das zu diesem Zeitpunkt auch noch gar nicht weiß. So beschreibt er uns zunächst einmal weiter, was er sieht, und das so lange, bis sich ihm die Person zwischen den Leuchtern selbst erklärt. Damit kommen wir zu Vers 16. Da hören wir von Johannes über das Wesen, das er sieht, Folgendes. Und er hatte 7 Sterne in seiner rechten Hand, und aus seinem Munde ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert, und sein Angesicht leuchtete, wie die Sonne scheint, in ihrer Macht. Diesen gewaltigen Priester, Richter und Herrscher kennzeichnen göttliche Wesensmerkmale, wie wir gesehen haben. Und dieser Eindruck verfestigt sich weiter. Johannes stellt fest, er hatte 7 Sterne in seiner rechten Hand. So formuliert er in Vers 16. Die rechte Hand galt im alten Vorderen Orient als die Hand der Tat. Mit ihrer rechten Hand handelt und herrscht die Gestalt, die Johannes erblickt. Und offensichtlich regiert diese Person zwischen den Leuchtern über die 7 Sterne. Denn die befinden sich ja in ihrer rechten Hand. Doch wer ist damit gemeint mit den 7 Sternen? In vielen Kulturen des ersten Jahrhunderts war das Siebengestirn ein bekannter Ausdruck. Einmal für das Sternenbild des großen Bären oder aber für die Zusammenfassung von Sonne, Mond und 5 Planeten. Eventuell steht auch hier die 7-Zahl für die Fülle, so wie wir das schon in Vers 4 beobachtet haben. In Vers 16 wäre damit dann die Fülle aller Sterne gemeint. Der Begriff der 7 Sterne war wohl allgemein gebräuchlich. So ließ sich dann auch der römische Kaiser auf Münzen entsprechend abbilden, mit den 7 Sternen über seiner rechten Hand. Und das war nichts anderes als die symbolische Darstellung seiner Weltherrschaft. Zur Zeit des ersten Jahrhunderts glaubten viele Menschen, die Gestirne seien Götter und bestimmten das Schicksal. Und folglich war derjenige, der die Sterne in seiner Hand hatte, der Höchste über allem und allen. Was Johannes also nach Vers 16 sieht, ist einer, der als Allerhöchster über allem steht. Doch wen die 7 Sterne nun tatsächlich darstellen, dieses Geheimnis wird erst später gelüftet, nämlich in Vers 20. Und so lange sollten auch wir abwarten und lieber Schritt für Schritt der Schilderung des Propheten Johannes folgen. Johannes sieht noch mehr, was die Gestalt zwischen den Leuchtern betrifft. Er setzt seine Beschreibung fort in Vers 16. Aus seinem Mund kam ein scharfes, doppelschneidiges Schwert. In der Bibel werden tödliche Worte auch mit dem Begriff Schwert bildlich umschrieben. So heißt es zum Beispiel im Buch der Sprüche, da ist ein Schwätzer, dessen Worte sind Schwertstiche, aber die Zunge der Weisen ist Heilung. Geht es um die Worte Gottes, hören wir zum einen, der Mensch lebt nicht nur von Brot, sondern er lebt von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Und doch können Gottes Worte auch richten und töten wie ein Schwert. Davon werden wir im Buch der Offenbarung noch hören. Johannes betont in seiner Schilderung, das doppelschneidige Schwert kam aus seinem Mund heraus. Das weist doch offensichtlich darauf hin, hier ging es nicht um ein Schlachtfeld, denn auf einem Schlachtfeld wird das Schwert mit der Hand gepackt. Nein, das Schwert, das aus dem Mund kommt, führt uns zu einem ganz anderen Schauplatz, nämlich an den Ort des Gerichts. Und dort ergeht der Spruch des Richters. Und dem wird nicht widersprochen. Vor allem, wenn es um das richtende Wort Gottes geht. Das also verkörpert das Schwert aus dem Mund der Gestalt, die einem Menschen gleicht. In Vers 13 hörten wir von dem priesterlichen Gewand der Person, die sich Johannes zeigt. In Vers 14 war von ihrem Kopf, ihren Haaren und ihrem Blick die Rede. In Vers 15 von den Füßen und ihrer Stimme. Und in Vers 16 von ihrer Hand und ihrem Mund. Das alles fasst Johannes nun noch einmal zusammen am Ende von Vers 16. Da hören wir: Und sein Angesicht leuchtete, wie die Sonne scheint in ihrer Macht. Die meisten bekannten deutschen Bibelausgaben übersetzen hier sein Gesicht oder sein Angesicht. Das Wort, das Johannes hier im Griechischen verwendet, bedeutet aber ebenso das Aussehen oder die äußere Erscheinung. Und ich meine, aus dem Zusammenhang heraus ist es durchaus angebracht, Johannes' Beschreibung in diesem Sinne zu verstehen. Die gesamte Erscheinung jener Gestalt leuchtet wie die Sonne in all ihrer Strahlkraft. Der Vergleich mit der hellen Mittagssonne ist in der Bibel ein bekanntes Bild für das Gericht und den Sieg Gottes über seine Feinde. So steht sie also da, die Gestalt, die Johannes sieht. Sie leuchtet hell wie die Sonne, heller als alles andere, heller als die sieben Leuchter, zwischen denen sie sich zeigt. Und auch hiermit wird noch einmal unterstrichen, diese Person zwischen den Leuchtern kommt als Richter. Es nimmt kaum Wunder, wie Johannes nun auf das Erscheinen dieser Gestalt reagiert, auf diese Person, die sich hier zeigt, in ihrer schier unfassbaren richterlichen Vollmacht. Johannes schreibt in den Versen 17 und 18, »Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir, »Fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige.« Ich war tot, und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Johannes' Reaktion auf die Gestalt bestürzt vielleicht den einen oder anderen unter uns. Dabei meine ich aber, wir sollten alle bestürzt sein. Denn nichts anderes beschreibt Johannes hier. Diese unvorstellbar erhabene Gestalt, die sich ihm nun offenbart, lässt nur diese eine menschliche Reaktion zu, bestürzt sein. So erging es Johannes, wie er in Vers 17 schreibt. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Dabei ist das hier keine Anbetung. Schon vor Johannes erging es anderen ebenso. Mose, Jesaja, Hesekiel, Daniel, Petrus und Paulus. Sie alle stürzten ebenfalls zu Boden, als Gott oder Gottes Sohn sich ihnen offenbarte. Und bei jedem von ihnen hatte das seinen Grund darin: Der irdische und vergängliche Mensch kann die Herrlichkeit Gottes nicht ertragen, auch nicht einen Augenblick lang. Vor der unendlichen Größe und Macht Gottes prallt alles Geschaffene zurück und taumelt zu Boden. So ähnlich hat es einmal der deutsche Bibelausleger Adolf Pohl ausgedrückt. Der Gemeindegründer Paulus formuliert das in einem seiner Briefe folgendermaßen: Gott lebt in einem Licht, das niemand sonst ertragen kann. Aus meiner Sicht ist es eher unwahrscheinlich, dass Johannes bereits hier erkennt, wem er da gegenübersteht. Ja, die Wucht der himmlischen Herrlichkeit der Person zwischen den Leuchtern wirft ihn zu Boden. Der äußeren Erscheinung nach aber ist ihm diese Gestalt völlig unbekannt. Das Schwert aus dem Mund, die übermenschlich gewaltige Stimme, die rotglühenden Füße, so ein Wesen ist ihm noch niemals begegnet in seinem langen Leben mit Gott. Soll Johannes verstehen, mit wem er es hier zu tun hat, ist eines unbedingt notwendig. Jemand muss Johannes aufklären, wer die Gestalt vor ihm ist. Und zwar eindeutig und unmissverständlich. Noch aber liegt Johannes da, vor jener überirdischen Gestalt, deren bloße, übernatürliche Macht und Autorität ihn zu Boden geworfen hat. Und nun geschieht etwas sehr Bemerkenswertes im doppelten Sinn. Das beschreibt Johannes in Vers 17 mit folgenden Worten: Er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir, fürchte dich nicht. Üblicherweise verstehen wir unter einer Vision, dass der Prophet etwas sieht und auch hört, was Gott ihm offenbaren will. Doch hier scheint es offensichtlich so zu sein, dass die geschaute Gestalt auch körperlich anwesend ist, in welcher Form auch immer. denn sie kann dem Johannes seine rechte Hand auflegen. Vielleicht erinnern Sie sich, das ist die Hand der Tat, die handelt und herrscht, die auch die 7 Sterne hält. Johannes scheint also sagen zu wollen, ich spürte seine rechte Hand auf mir. Und das bedeutet in der Bibel oft, eine schwache Person wird gestärkt oder neu belebt. Außerdem ist das Auflegen der Hand auch eine Geste des Erbarmens und der Annahme. Und wenn jemand mit einer Aufgabe betraut werden sollte, segneten andere ihn mit dem Auflegen der Hände. Diese rechte Hand des gewaltigen Richters, der vor Johannes steht, diese Hand stärkt, belebt, erbarmt sich und nimmt diejenigen an, die bereit sind, umzukehren, wie wir in Kapitel 2 und 3 noch sehen werden. Und diese Hand beauftragt Menschen und segnet sie für diese Aufgaben. Die richterliche Gestalt spricht auch zu Johannes, offensichtlich noch, während sie ihre Hand auf den Propheten legt. So heißt es ja in Vers 17, und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht, das ist ein Satz, der den beflissenen Bibellesern unter uns wohl sehr vertraut vorkommen dürfte. Denn immer wieder, wenn Gott sich einem Menschen offenbarte, dann erklang dieser Satz. Und auch Johannes hatte ihn schon gehört, mehrmals sogar. Und zwar von Jesus, als Johannes mit ihm durch Israel zog und den Gottessohn bei seinem öffentlichen Auftreten begleitete. Fürchte dich nicht, das ist der Zuspruch an diejenigen, die erschrocken zurückweichen vor der Herrlichkeit Gottes. Denen aber, die weiterhin gegen Gott aufbegehren, denen gilt er nicht. So erschreckend der himmlische Richter auch ist, den Johannes erblickt, denen, die sich vor seiner Autorität beugen, kann er zusprechen, fürchte dich nicht. Ich vermute, dass Johannes nun beginnt zu begreifen, wer da zu ihm spricht. Denn eine ähnliche Situation hatte er schon einmal erlebt, viele Jahre zuvor. Jesus hatte damals Petrus, Jakobus und ihn, den Johannes, mitgenommen auf einen hohen Berg. Und dort wurde Jesus vor ihren Augen umgewandelt. Auch damals leuchtete Jesus in seiner ganzen Erscheinung so hell wie die Sonne. Gott sprach aus einer Wolke. Und danach heißt es, als das die Jünger hörten, fielen sie zu Boden auf ihr Gesicht und erschraken sehr. Aber Jesus kam zu ihnen, berührte sie und sagte, »Steht auf, fürchtet euch nicht.« Die gleiche Geste und der gleiche Zuspruch. Sollte die richterliche Gestalt in unserem Bibeltext mit all ihrer Macht und Herrlichkeit tatsächlich Jesus sein? Johannes soll es nun erfahren, und wir auch. Denn jetzt offenbart die Person, wer sie ist. So heißt es am Ende von Vers 17 und am Beginn von Vers 18, »Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige.« Der tröstende Zuspruch, »Fürchte dich nicht«, immer wieder ist er in der Bibel zu finden, und oft lässt Gott diesem Zuspruch eine Aussage über sich selbst folgen, einen Satz mit den Worten, »Ich bin«. Als Jesus zu Fuß über den See Genezareth ging, sahen ihn seine Weggefährten mitten auf dem stürmischen See und erschraken. Da spricht Jesus sie sofort an, »Habt Vertrauen, ich bin es, fürchtet euch nicht.« Das haben wir auch hier vor uns, eine Aussage, die mit den Worten »Ich bin« beginnt. Und sie wird in 2 Dreierreihen näher erläutert. Die erste Dreierreihe lautet »Ich bin es«, der Erste und der Letzte und der Lebendige. Auch von der Formulierung im Griechischen her erscheint es naheliegend, das »Ich bin« als eigenständiges Element zu verstehen und mit »Ich bin es« zu übersetzen. So stellt Gott sich selbst immer wieder in der Bibel vor. Und Jesus hat das für sich ebenfalls in Anspruch genommen. Der Erste und der Letzte, das ist nach Offenbarung 1, Vers 8 und Offenbarung 21, Vers 6 niemand anderes als Gott selbst. Vor Gott ist niemand gewesen und nach ihm wird niemand mehr sein. Ebenso verhält es sich mit dem dritten Element der ersten Reihe, der Lebendige. Gott ist größer als der letzte und endgültige Feind der gefallenen Schöpfung. Gott ist größer als der Tod, und er hat ihn sogar schon überwunden, nämlich in der Auferstehung von Jesus Christus. Nach diesen ersten drei Aussagen über die Gestalt zwischen den Leuchtern ist nun zweifelsfrei klar, Johannes erblickt hier keinen mächtigen Engel, sondern die Person hier stellt sich mit Begriffen vor, mit denen nur Gott selbst bezeichnet wird. Offenbart sich hier also Gott, der Vater, dem Johannes? Das erfahren wir in der zweiten Dreierreihe. Es heißt in Vers 18, ich war tot, und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Von den ersten drei Aussagen wird hier nichts zurückgenommen. Die Person vor Johannes ist ganz und gar Gott. Doch dazu kommt nun etwas weiteres, nämlich das Menschsein Gottes. Und damit ist es eindeutig. Die Gestalt, die sich Johannes offenbart, ist Jesus Christus, Gott der Sohn. Er ist ganz Gott und ganz Mensch. Ich war tot, das bezieht sich natürlich auf die Kreuzigung Jesu. Und sein Tod am Kreuz hat die Macht, Menschen mit Gott zu versöhnen, ein für allemal. Wer darauf vertraut, dass der Tod Jesu ihn mit Gott versöhnt, der ist auch tatsächlich mit Gott versöhnt. Doch Jesus ist nicht tot geblieben. Deshalb sagt er hier, und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit. Jesus wurde auferweckt. Gott, der Vater, hat damit bestätigt, Jesus ist der von ihm gesandte Messias, derjenige, der Menschen aus ihrer Gottesferne errettet. Und zwar alle, die an Jesus glauben. Und nun spricht Jesus von seiner unumschränkten Macht. Ich habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Schlüssel sind im alten Orient das Sinnbild für die uneingeschränkte Vollmacht über die betreffenden Räume und Gebäude. Was vermag der Kaiser des römischen Weltreiches angesichts des Todes? Nichts. Jesus dagegen herrscht über den Tod. Jesus ist und bleibt der Herr über alles. Selbst der Tod kann ihn nicht aufhalten. Doch Jesus spricht auch davon, dass er die Schlüssel der Hölle hat. Wörtlich spricht Jesus hier vom Schlüssel des Hades. Das bedeutet, dass eben auch alle Toten in seiner Hand sind. Besonders denkt er dabei wohl an diejenigen, die um ihres Christseins willen den Märtyrertod sterben. Sie sind keinesfalls verloren, sondern auch als Tote ganz sicher in seiner Hand. Das also ist der Herr, der Johannes hier erscheint und der ihn freispricht von seiner Furcht. Doch nicht nur das, nun beauftragt Jesus den Johannes auch. So hören wir es in den Versen 19 und 20. Schreibe, was du gesehen hast und was ist und was geschehen soll danach. Das Geheimnis der sieben Sterne, die du gesehen hast in meiner rechten Hand, und der sieben goldenen Leuchter ist dies. Die sieben Sterne sind Engel der sieben Gemeinden, und die sieben Leuchter sind sieben Gemeinden. Die Aufforderung, alles Gesehene aufzuschreiben, erging schon einmal in Vers 11 an Johannes. Lag dort der Schwerpunkt auf den Empfängern, geht es hier nunmehr um den Inhalt. Wie in Vers 2 bezieht sich auch hier in Vers 19, was du gesehen hast, auf alle Visionen im Buch der Offenbarung. Der Inhalt teilt sich dabei auf. Es geht um die Gegenwart, also um das, was ist, wie es in Vers 19 heißt. Und es geht um die Zukunft, das, was geschehen soll danach. Dabei liegt das Hauptaugenmerk auf den künftigen Geschehnissen. Gerechnet von dem Zeitpunkt an, an dem Johannes die Offenbarungen Ende des ersten Jahrhunderts empfangen hat. Doch Jesus sind auch die Gemeinden der Gegenwart wichtig. Auch sie durchleuchtet er mit seinem untrüglichen Richterblick. Denn auch sie leben bereits in der Endzeit, die ja bereits mit der Kreuzigung Jesu begonnen hat. Schließlich enthüllt Jesus noch ein Geheimnis, nämlich was die sieben Sterne in seiner Hand bedeuten und was es mit den sieben goldenen Leuchtern auf sich hat. Die sieben Sterne sind die Engel der sieben Gemeinden, heißt es im Bibeltext. Wer sind nun aber die Engel der Gemeinden? Hier sind sich die meisten Ausleger überhaupt nicht einig. Viele verstehen darunter die Vorsteher, Leiter oder Lehrer der Gemeinden. Denn mit dem Begriff Engel können durchaus auch menschliche Boten bezeichnet werden. Im Buch der Offenbarung aber wird an keiner anderen Stelle ein Mensch als Engel bezeichnet. Dabei kommt der Begriff Engel immerhin 67 Mal darin vor. Und die Botschaften an die sieben Gemeinden in Kapitel 2 und 3 sind Botschaften an ganze Gemeinden, nicht an Einzelpersonen. In Kapitel 2, Vers 7 heißt es ausdrücklich, wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Also muss der Engel der jeweiligen Gemeinde, den Jesus in Kapitel 2 zu Anfang jeder Botschaft anspricht, in irgendeiner Weise mit der Gemeinde übereinstimmen. Deshalb scheint es am sinnvollsten, davon auszugehen, dass der Begriff Engel hier einfach stellvertretend für Gemeinde steht. Und das ergibt dann ein wunderschönes Bild. Die Sternenengel hier in Kapitel 1, das sind die sieben Gemeinden selbst. Und damit werden die Gemeinden als Engel, also als Boten Gottes dargestellt. Tja, und dann gibt es da noch die sieben Leuchter. Auch sie stehen bildlich für die sieben Gemeinden. So Jesus in Vers 20. Und diese Doppelung ergibt einen einleuchtenden Sinn. Einmal sind die sieben Gemeinden als Leuchter um Jesus versammelt, der sie versorgt und liebt und vor dem sie stehen und ihn anbeten. In ihrer Funktion als Sterne aber sind sie weithin sichtbar und leuchten als Boten in die Welt hinein. Jesus hat diese Sternenengel-Gemeinden in seiner rechten Hand. Durch sie handelt er, ihm dienen sie als Boten seiner guten Nachricht. Für ihn sind sie zur Stelle, und er ist ihr Herr. Da Jesus in dieser Vision mit den äußeren Zeichen des Richters auftritt, liegt es nahe, dass sein Gericht zuerst einmal seiner Gemeinde gilt. Denn seine Gemeinde richtet Jesus schon jetzt. Später wird er alle übrigen Menschen richten. Aber wenn Jesus seine eigenen Leute richtet, tut er das immer aus Liebe, um uns zurechtzuhelfen, damit alle vor der ewigen Gottesferne bewahrt werden, die an Jesus Christus glauben. Es ist also ein gnädiges Gericht. Das war eine weitere Folge unserer Sendereihe durch die Bibel. Schön, dass Sie mit dabei waren. Ich freue mich, wenn Sie bei unserer nächsten Ausgabe wieder zuhören. Dann beginnen wir mit Kapitel 2 im Buch der Offenbarung. Bis dahin, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.